ein ganz herzliches, frohes, neues, gesegnetes Jahr wünschen. Vielen habe ich das schon gewünscht, noch nicht allen. Und habt ihr es auch gehört? Die üblichen Worte, die man so hört am Jahreswechsel. Ach, ist das letzte Jahr schnell vergangen. Jetzt ist 2022 schon wieder Geschichte. Und was ist das so schnell? Und wie ging das so schnell? Und was war alles? Ach, das war alles letztes Jahr. Das kommt mir vor wie... Und dann kommen die ganzen Sätze. Die Zeit, das ist so eine Geschichte, die wird mir immer wichtiger. Das ist nämlich ein komisches Gefühl, wenn man feststellt, ich habe das mal meinem 50. Geburtstag so zum ersten Mal realisiert, ich habe mehr Zeit hinter mir als vor mir. Das ist dann komisch. So mit 40 sagt man noch, ja komm, 80, das ist kein Problem, könnte auch 90 werden, 95. Aber wenn man 50 wird, dann denkt man sich doch, naja, 100 wird es vielleicht doch nicht werden. Und plötzlich stellt man fest, wie kostbar Zeit ist. Ich habe mal über mich selber nachgedacht, wie ich mit Zeit umgehe. Und ich habe festgestellt, ich lebe meistens in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber selten in der Gegenwart. Das klingt seltsam, ne? Wie meine ich das? Ich reflektiere viel, was in der Vergangenheit passiert ist. Was habe ich erlebt, was für Menschen sind mir begegnet, wie war meine letzte Predigt, ich analysiere das dann, ich denke über ein Gespräch nach, was ich hatte, wie war das letzte Weihnachtsfest, wir hatten gestern ein Treffen mit allen Ranger-Mitarbeitern und irgendwann kommt immer der Zeitpunkt, wo man nochmal über irgendwelche alten Camps nachdenkt, ah, weißt du noch damals hier 2006, wo es so heiß war und ah nee, da warst du noch gar nicht geboren, okay, Entschuldigung, und dann, ja, also das passiert mir auch mittlerweile und man denkt über die Vergangenheit nach und super und alles ganz toll. Oder man ist in der Zukunft, ich bin in der Zukunft, ich plane, ja, ich habe Visionen, Pläne, Ideen, wo wir hinwollen mit der Gemeinde, mit den Rangern, ich persönlich, was ich dieses Jahr erreichen will und schaffen will und da bist du am Strukturieren und Vorbereiten und gedanklich immer in der Zukunft. In der Zukunft oder in der Vergangenheit. Ich plane das nächste Camp, die nächsten Veranstaltungen. Oder ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das gibt es manchmal. Du liegst abends im Bett und aus einem unerklärlichen Grund denkst du plötzlich, oh, was ist, wenn das und das passiert? Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht denkst du, was ist, wenn ich morgen meinen Arbeitsplatz verliere, wenn ich arbeitslos werde? Es gibt gar keinen Grund dazu. Ja. Es läuft alles super und Firma geht's gut. Aber du denkst, die Zeiten sind unsicher, man weiß nicht, was so wird. Wirtschaftskrise, Inflation. Es könnte ja sein, dass ich arbeitslos werde. Was mache ich denn dann? Und wie kommen wir dann durch? Wie können wir dann die Kredit abbezahlen? Und man fängt an, sich Sorgen zu machen, teilweise über Dinge, die gar nicht da sind. Aber man sorgt sich und man kann nicht mehr schlafen. Du bist ständig mit der Zukunft beschäftigt, die gar nicht da ist. Aber sie könnte ja vielleicht passieren. Jesus hat mal gesagt, macht euch keine Gedanken über den morgigen Tag, denn jeder Tag hat seine eigenen Sorgen. Das reicht schon, sich darüber Gedanken zu machen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Also ich beschäftige mich viel mit der Vergangenheit und mit der Zukunft. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Wir müssen ja auch lernen, mit der Vergangenheit umzugehen. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen für die Zukunft. Oder wir haben Ziele für die Zukunft. Das ist ja auch nicht falsch. Auch Gott gibt uns ja Ziele. Und Wege, wo wir hingehen sollen. Und er sagt, da möchte ich dich gerne haben. Aber manchmal beschäftige ich mich so sehr mit dem, wo ich hin will, mit dem, was sein könnte oder mit dem, was war, dass ich überhaupt nicht wahrnehme, was ich jetzt gerade habe. Und das, was ich jetzt gerade habe, das weiß ich nicht zu schätzen. Erst dann, wenn es weg ist. Kennt ihr das? Es gibt so Dinge, die nimmt man für völlig selbstverständlich hin. Aber wir schätzen das gar nicht wert. Wir nehmen uns gar keine Zeit, das entsprechend anzuerkennen, zu genießen, dafür zu danken. Ganz banales Beispiel. Wenn ich von einem Royal Ranger Camp nach Hause komme, dann weiß ich es immer sehr zu schätzen, ein warmes Bett zu haben, ein gemütliches, kuscheliges Bett, keine Isomatte. Warmes Wasser, was einfach so aus der Leitung kommt. Du brauchst nicht erst irgendwie ein Feuer anmachen oder so. Ich war auf dem letzten Bundescamp, da haben einige Ranger zu mir zur Temperatur der Duschen gesagt, das ist Gehirnfrost. Und das war es auch. Wenn du da auf dem Bundescamp unter diesen kalten Duschen standst und dann dieses wirklich eiskalte Wasser auf deinen Kopf prasselte, du hast das nicht lange ausgehalten. Das hat richtig wehgetan. Und wenn du danach, oder wenn ich dann nach Hause komme und dann mache ich das Duschwasser an, warmes Wasser, bequemes Bett, dann gibt es so ein paar Augenblicke. Ich sag mal, da lebe ich in der Gegenwart. Da bin ich dankbar für das, was ich habe. Und dann ist das nicht selbstverständlich. Aber so vieles nehmen wir für selbstverständlich. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich alles für selbstverständlich nehme. Und das ist eine Menge bei uns in unserer Gesellschaft. Dass wir essen können, das ist nicht selbstverständlich. Dass wir zwei Beine haben. Da denkst du, ja meine Güte, jeder hier hat zwei Beine, ist doch völlig normal. Ja, bis du vielleicht mal nicht mehr so gut gehen kannst, bis du die Beine nicht mehr gebrauchen kannst. Und dann weißt du erst, was du hattest, als du sie gebrauchen konntest. Warum nicht dafür mal dankbar sein? Dass wir in eine Gemeinde gehen können. Viele empfinden das als Pflicht. Ja, ich muss ja. Ich bin ja Christ, ich muss ja. Und dann, was werden die Leute sagen? Und dann kommt der Pastor noch an und meint irgendwie, ich müsste mal wieder zum Gottesdienst kommen. Aber überhaupt die Möglichkeit, dass das geht, hast du dafür schon mal gedankt? Gesagt, ey, das ist eigentlich eine geniale Möglichkeit. Dieses in der Gegenwart leben und das, was wir gerade tun, was wir haben, zu genießen und Gott dafür zu danken, auch seine Gegenwart zu genießen, das wirklich wertzuschätzen. Ganz einfache Dinge. Regen, Sonne, Musik, Kinder. Einfach mal innezuhalten und zu sagen, danke Gott dafür. Aber mein Leben mit Gott, mein geistliches Leben, das sieht auch ähnlich aus. Ich bin immer in der Vergangenheit, was haben wir alles so gemacht, was habe ich alles gelernt und dann, was brauche ich für die Zukunft? Wenn ich mich hinsetze und in der Bibel lese, dann ist das ganz oft mit dem Ziel. Ich will meine neue Predigt vorbereiten, ja, ich muss da irgendwas rausziehen jetzt oder ich will eine neue Antwort bekommen, wie ich mein Leben mit Gott optimieren kann. Also das muss irgendwie immer einen Nutzen haben. Ich bin da sehr leistungs- und nutzungsorientiert und das ist immer so ein bisschen zukünftig, das muss immer irgendwie besser werden. Aber einfach nur vor Gott zu sein, ohne jetzt ein bestimmtes Ziel damit zu verfolgen, eine bestimmte Absicht, einfach nur zu sein, in der Gegenwart Gottes zu sein und Gott zu genießen, Gott wahrzunehmen, das zu genießen, was Gott mir schenkt, dazu muss ich mich geradezu zwingen. Ich weiß, ich bin Pastor, ich sollte das besser können, aber mir liegt das nicht so. Ich muss das immer richtig einplanen. Aber ich habe so eine Ahnung, dass das für mein Leben notwendig ist, diese Zeiten. Und das könnte ja sein, dass das nicht nur für mich notwendig ist, sondern auch für den einen oder anderen von euch. Diese Zeiten mit Gott zusammen zu sein, ohne dass man danach unbedingt ein bestimmtes Ergebnis vorweisen muss. Ohne dass ich sagen muss, das habe ich jetzt gelernt, das hat Gott mir gezeigt oder diese besondere Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Einfach nur vor Gott zu sein und ihm zuzuhören, was er mir sagt. Wir haben das in der vergangenen Gebetswoche hier in der Gemeinde am letzten Freitag mal versucht, 40 Minuten lang nicht zu reden. Das ist ja Gebetswoche, wir denken immer, Gebetswoche ist reden, 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 reden. Wir haben mal 40 Minuten nur geschwiegen und Gott zugehört, ob Gott uns nicht auch was zu sagen hat. Denn Gebet ist Gespräch mit Gott und das ist immer wechselseitig. Ja, das geht immer nicht nur von einer Seite aus. Und das ist so eine Spur, auf der ich unterwegs war und bin und ich glaube, die ist für mein Leben sehr wichtig. Als du heute Morgen aufgestanden bist oder hierher gefahren bist, hast du Gott gedankt für diesen Tag? Manche tun das. Aber viele auch, ja, stehen halt auf, ja, ist ein neuer Tag, fertig. Scheint die Sonne, ja, ist ein bisschen besserer Tag, scheint keine Sonne. Und man hat so, weiß auch nicht, wovon man seine Laune bestimmen lässt, hat dann schnell schlechte Laune, weil der Tag nicht ganz so läuft, wie man es haben will. Hast du Gott schon mal gedankt? Es gibt ja dieses Uraltlied, Danke für diesen guten Morgen. Kennen wahrscheinlich alle, kann keiner mehr hören, weil man schon so oft gesungen hat, aber das ist im Prinzip, da steckt viel Wahrheit da drin. Danke für diesen Morgen, für diesen Tag, danke für meine Arbeitsstelle, danke für gute Freunde. Wir wissen das oft nicht wertzuschätzen. Und am Ende des Lebens stellen viele Menschen fest, ich habe gar nicht gelebt, ich wurde gelebt. Das Leben ist irgendwie in so einem Sog vorbeigegangen und ich habe alles gemacht, was man so von mir erwartet hat oder auch nicht und irgendwie und jetzt ist vorbei und ganz, ganz viele Dinge, auf diese kleinen, unbedeutenden Dinge, die habe ich total übersehen und ach, hätte ich mal. Und hätte ich doch da mehr und öfter. Ich kenne eigentlich niemanden, der auf dem Sterbebett sagt, ach, hätte ich mal mehr Zeit im Büro verbracht. Das sagt eigentlich keiner, oder? Eigentlich sagt jeder, fast jeder, hätte ich mal mehr Zeit mit der Familie verbracht. Oder wäre ich mehr für meine Kinder da gewesen. Hätte ich mehr Zeit mit meinen Freunden verbracht. Hätte ich mehr Zeit mit Gott verbracht. Oder wäre ich öfter mal in die Gemeinde gegangen oder hätte mit Gott zusammen was unternommen. Ich möchte mit euch heute einen Psalm lesen. Und dieser Psalm ist für mich eine Möglichkeit, in der Gegenwart zu leben, jetzt zu leben und die Gegenwart Gottes zu erleben und dankbar zu werden für das, was ist, was ich habe. Dieser Psalm, der macht uns deutlich, dass Gott allgegenwärtig ist. Zeit spielt für Gott keine Rolle. Gott hat keine Zeit. Das klingt komisch, ne? Gott hat keine Zeit. Nee, Gott steht jenseits der Zeit. Er hat die Zeit erfunden. Gott kennt keine Vergangenheit und keine Zukunft. Für ihn ist alles offen ausgebreitet vor ihm. Er stellt sich in der Bibel mal vor als der Ich Bin. Ich bin nicht der, der irgendwann mal war oder der irgendwann mal sein wird, sondern ich bin immer. Zeit spielt für Gott keine Rolle. Und wenn wir einmal bei Gott sein werden, in der Ewigkeit, in seiner Dimension, dann ist die Zeit weg. Dann gibt es keine Zeit mehr. Wir können uns den Begriff Ewigkeit schlecht vorstellen, weil wir immer denken, das ist eine lange Zeit. Aber Ewigkeit ist keine lange Zeit, das ist gar keine Zeit. Da hat die Zeit aufgehört. Und diesen allgegenwärtigen, allmächtigen Gott, den schauen wir uns mal an. Und ich möchte euch den ganzen Psalm vorlesen, ich habe ihn nicht auf Folie. Ich will versuchen oder ich möchte, dass wir selber das hören. Ihr könnt auch die Augen zumachen, wenn euch das hilft. Der Psalm 139. Ich lese das in der revidierten Elberfelder Übersetzung. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe her, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu fassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, also in der Unterwelt, im Totenreich, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht statt Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, oh Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Mögest du, oh Gott, den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen weicht von mir, sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. keine Ahnung, was ihr bei so einem Text empfindet oder fühlt. Dieser Psalm wird meistens mit einem seelsorgerlichen Hintergrund gelesen. Das ist ja auch eine Hauptstoßrichtung dieses Psalms. Es wird die Größe Gottes betrachtet. Gott ist so groß und so mächtig. Und all das, was uns vielleicht Angst macht, wie Verlorenheit oder Finsternis, das ist für Gott alles kein Problem. Und wenn ich bei Gott bin, ja, dann brauche ich ja auch keine Angst zu haben. Und von dieser Beschreibung Gottes, von dieser Größe, von dieser Allgegenwart, kommt der Psalmist ja dann auf sich persönlich. Ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin wunderbar und erstaunlich gemacht. Ich bin großartig, ich bin geplant, ich bin gewollt von Gott. Das sind Sätze, die wir heute oder die viele Kinder nicht hören. Ich bin gewollt, ich bin geliebt, Gott wollte mich. Gib mal so einen Spruch, habe ich gehört, deine Eltern wollten ein Kind, Gott wollte dich. Und so könnten wir jetzt in Meditation versinken, über die Größe Gottes, über uns selbst nachdenken. Aber wir dürfen das Lesen von Psalmen nicht verwechseln mit fernöstlicher Meditation. Denn darum geht es hier nicht. Und so möchte ich diese Predigt auch nicht verstanden wissen. Ich möchte nicht mit einem Psalm eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, wo man sich innerlich entspannt und zur Ruhe kommt. Ja, wir kommen bei Gott zur Ruhe, das stimmt. Aber das ist nur eine Seite. Viele Menschen versuchen durch Meditation Frieden zu finden. Aber ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, das ist nicht von Erfolg gekrönt. Jesus hat mal gesagt, ich will euch meinen Frieden geben. Und das ist ein Frieden, den kennt die Welt nicht. Und den werdet ihr in der Welt auch nicht finden. Auch nicht durch Meditation. Ich gebe euch einen Frieden, der euren Verstand übersteigt. Das heißt, auch wenn wir über Gottes Wort meditieren und nachdenken, durch Meditation alleine, erreichen wir diesen Frieden nicht, den Gott uns geben will. Ich will euch nicht in eine wundervolle, mystische Welt hier entführen mit so einem Psalm. Denn ehrlich gesagt, als ich diesen Psalm dann mal ganz gelesen habe und in verschiedenen Übersetzungen gelesen habe, da gab es Begriffe und Dinge, die mich irritiert haben, die mich auch richtig gestört haben. Also unter anderem diese Verse 19 bis 22, wo ich dachte, was haben denn solche Verse jetzt in dem Psalm zu tun, mit Hass und Gewalt, das war gerade noch so schön. Ich werde da gleich noch zukommen. Wir kennen meistens diesen Text von Martin Luther, der so wunderschön übersetzt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Oh, wie oft habe ich diesen Text schon bei den Rangern zitiert, um den Rangern, den War Rangern klarzumachen, du bist gut gemacht, du bist gewollt von Gott, du bist ein wunderbarer Mensch. Das ist ein so schöner Text. Buber Rosenzweig, das sind Übersetzer, die versuchen, die hebräische Sprache oder der hebräischen Sprache, diesem Empfinden sehr nahe zu kommen, die übersetzen mit ihrer Übersetzung diesen Vers, danken will ich dir dafür, dass ich furchtbar bin, ausgesondert. Sonderlich ist, was du machst, sehr erkennt's meine Seele. Da habe ich erst gedacht, ist das ein Druckfehler? Ich danke dir, Gott, dass ich furchtbar bin. Das passt doch gar nicht. Und Franz Delitzsch hat einen Kommentar geschrieben, schon älter, der übersetzt, ich danke dir, dass ich schaurig, wunderbar bereitet bin. Also mich hat das erst auch irritiert. Ich dachte, das ist irgendwie nicht so dieser Wohlfühlpsalm. Was sind das denn für Worte? Aber es stimmt tatsächlich, wenn man auf diese hebräische Urform oder die hebräische Wurzel dieses Wortes geht, da schwingt mehr mit als nur wunderbar gemacht. Da schwingt auch mit furchtbar, furchtgebietend, ehrfurchtsgebietend, gefürchtet sein, respektiert sein oder großartig sein. Das alles schwingt in diesem Wort mit. Und wir merken das manchmal bei unseren deutschen Übersetzungen nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, wie die ukrainischen oder russischen Übersetzungen das wiedergeben. Aber im Deutschen ist das meistens recht glatt und angenehm. Aber da schwingt mehr mit. Und wenn wir vor Gott stehen, das muss uns mal klar sein, und Gott auch reden lassen, Gott als diesen großen Gott, den allgegenwärtigen Gott erleben, dann ist das ja auch der unbekannte Gott. Der Gott, der sich uns entzieht, den beherrschen wir nicht. den haben wir nicht in der Tasche. Und alles, was wir selber nicht beherrschen, was wir nicht kontrollieren können, das macht uns Menschen gewöhnlich auch Angst. Aber das schwingt immer so ein bisschen mit. Auf der einen Seite gucke ich die Größe Gottes an und sehe, dass ich wunderbar gemacht bin. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen furchteinflößend scheinbar. Zumindest in diesem Text ist das mit dabei. Ich mache mal weiter. Vers 5. Luther schreibt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Da fühlt man sich doch geborgen, oder? So der Vater, der sein Kind beschützt. Die revidierte Elberfelder, die ich vorhin gelesen habe, die übersetzt, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Ja, schon nicht mehr ganz so angenehm. Umschlossen, Hand auf mich gelegt, weiß nicht. Wenn jemand so ein bisschen Angst hat vor Enge, weiß ich nicht, wie wohl er sich dann fühlt. Und Buber Rosenzweig, die schreiben dann sogar, hinten vorn engst du mich ein, legst auf mich deine Faust. Oh. Für viele Menschen ist das ein schöner Gedanke. Gott ist immer da. Wir haben das heute schon in der Einleitung gehört. Gott sieht mich. Ich brauche keine Angst zu haben. Ich bin nicht alleine. Aber das kann auch bedrohlich sein, oder? Ey, Gott sieht alles, was ich tue. Er sieht alles, was ich denke. Wenn ich schlecht von anderen Menschen denke, Gott weiß das. Wenn ich irgendwelchen Versuchungen nachgebe, wenn ich irgendwelche Süchte habe, die ich ganz penibel vor anderen Menschen verstecke, ich möchte nicht, dass das rauskommt. Gott sieht alles. Ist das wirklich noch so angenehm, dass Gott alles weiß, meine tiefsten Gedanken kennt? Manchmal muss ich sagen, wenn man ehrlich ist und in sein eigenes Leben hineinschaut, in seine eigenen Gedanken, dann kann man manchmal erschrocken sein, was da alles so drin ist in unserem Herzen. Wir sind nicht immer so schön, wie wir das gerne nach außen hin zeigen. Und damit meine ich jetzt nicht das Äußerliche, sondern unseren Charakter. Wir versuchen es immer gut darzustellen. So das, was die Gesellschaft von uns erwartet. Aber wie es wirklich in uns aussieht, das weiß manchmal kein Mensch. Aber Gott weiß das alles. Er kennt alle deine Leichen im Keller. Wir haben es hier nicht einfach nur mit einem schönen Psalm zu tun, so ein schöner Text, den man lesen kann, dann entspannen wir. Das ist eine Sichtweise der Gegenwart Gottes, aber es gibt eben noch diese andere. Wenn wir diesen Psalm ganz genau lesen und eben ganz lesen, dann ist das nicht nur Geborgenheit und Zuversicht, sondern das strahlt auch Bedrängnis und Fluchtgedanken aus. Weil es ist mir unangenehm, dass Gott alles weiß, dass Gott so nah ist, dass ich fühle mich, ich brauche meine Freiheit, die Gedanken sind frei und ich will tun, was ich möchte. Und für manche Menschen ist das schwierig, das so zu hören. Und ich habe weiter darüber nachgedacht und ich glaube, dieses zur Ruhe kommen, auch in der Gegenwart Gottes zur Ruhe kommen, oder wie ich das nenne, in der Gegenwart leben, dann kommen ja plötzlich Gedanken hoch in einem selber, die man die ganze Zeit versucht zu verdrängen. Es gibt manchmal so Gedanken, wenn man über sein eigenes Leben nachdenkt, vielleicht auch über die eigene Zerbrechlichkeit, über auch die eigenen Fehler, die eigene Sünde, die man so hat, die gefallen einem gar nicht. Und deswegen, glaube ich, lenken wir uns gerne ab und tun alles Mögliche und planen alles Mögliche und tun auch gute Werke und so, weil es unangenehm ist, mal zur Ruhe zu kommen und dann plötzlich kommen Gedanken hoch, die schwierig sind, die anstrengend sind. Wir wollen das gar nicht zulassen. Wir sind das auch gar nicht mehr gewohnt, in unserer Kultur auch mal über uns selbst nachzudenken. Wir stellen plötzlich fest, wenn wir zumindest in der Gegenwart Gottes stehen, wenn wir so einen Psalm lesen und Gott auch in uns hineingucken lassen, uns Gott selber stellen, wir genügen Gottes Ansprüchen eigentlich nicht. Ja, ich weiß, durch Jesus Christus ist uns vergeben worden und wir sind reingesprochen. Das ist noch heute nicht mein Punkt der Predigt. Manchmal stellen wir einfach fest, wie weit bin ich eigentlich noch entfernt von Gott. Jetzt bin ich schon so lange mit Gott unterwegs und ich habe noch so vieles nicht verstanden. Ich habe noch so vieles, wo ich eigentlich nicht richtig auf der Spur bin. Und so lenken wir uns gerne ab. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht einfach nur unsere Fassade polieren, sondern indem wir uns Gott stellen, indem wir in der Gegenwart Gottes sind und Gottes Gegenwart zulassen, die nicht immer nur schön ist und da kommen nicht immer nur schöne Gedanken hoch, da fängt Gott an unserem Fundament zu arbeiten, nicht an unserer Fassade. Diese Zeiten mit Gott, in der Gegenwart Gottes, die verändern uns. Und das ist am Anfang, glaube ich, merkt man das nicht. Aber auf die Dauer, wenn wir das regelmäßig machen, wird unser Leben so nachhaltig verändert, dass wir dadurch auch unsere Gesellschaft und unsere Umgebung nachhaltig verändern. Wir machen uns oft als Älteste darüber Gedanken, wo wollen wir hin als Gemeinde, was wollen wir tun, wie können wir es erreichen, dass mehr Menschen in Krefeld oder in Viersen oder in Nettetal Gott kennenlernen, dass Menschen zu Jesus finden. Und wir haben alle möglichen Pläne und können Programme starten. Ich glaube, dass zumindest einer der Schlüsselpunkte genau hier liegt. Wie verbringen wir Zeit mit Gott, unsere Zeit in der Gegenwart Gottes? Denn das verändert uns von innen heraus. Und diese Veränderung ist so nachhaltig, am Anfang nicht sichtbar, aber auf Dauer so nachhaltig, dass sogar eine gesellschaftliche Transformation möglich ist. Nicht, weil wir das alles leisten, sondern weil Gott in uns Gestalt annimmt. Aber das braucht Zeit. In der Gegenwart Gottes kommen Dinge an die Oberfläche, die manchmal auch verstörend sind. Und so ist dieser Psalm mit den Versen 19 bis 22, ich wollte den eigentlich weglassen in dieser Predigt. Ich habe gedacht, der passt nicht in mein Konzept rein. Ich will ja davon sprechen, so in der Gegenwart Gottes zu sein, sich Gott zu stellen. Es gibt auch in Freikirchen so zur Zeit diesen Begriff des Soakings, also die Gegenwart Gottes einsaugen. Das ist recht beliebt zur Zeit. Und das ist so schön und das ist so angenehm und da passen diese Verse da nicht rein. Ich hasse meine Feinde, mit äußerstem Hass will ich sie hassen, Gott vernichte sie. Das entspricht doch gar nicht mehr unserer Zeit. Und ich wollte sie eigentlich weglassen. Aber es ist immer gefährlich, wenn man was weglässt, weil es einem nicht passt. Denn meistens ist da irgendein Punkt, der eine Wahrheit ausdrückt, die man selber nicht wahrhaben will. Und das stört meinen westeuropäischen Pazifismus. Ich bin anders unterwegs. Das ist politisch nicht korrekt. Ja, wir sind heute in einer gewissen Weise unterwegs. Ja, wir kennen Krieg. Wir wissen, dass es Krieg gibt, aber wir finden das nicht gut. Und wir wollen alles dagegen tun. Und wir würden doch niemals beten, dass Gott irgendwie jemanden umbringt. Oder doch? Sagen wir mal ehrlich. Vielleicht würden wir es nicht so ausdrücken. Es geht hier um einen Menschen, der bedroht ist, der Gott nachfolgen will und der mit Menschen zu tun hat, die Gott nicht nachfolgen wollen. Und die machen ihm Probleme, die machen ihm Schwierigkeiten, die werden seine Feinde. Und das geht ihm schlecht, nicht weil er sich dumm verhält oder asozial verhält, sondern weil er an Gott glaubt. Und deswegen hat er Probleme und er bringt diese Probleme zum Ausdruck vor Gott, so wie das in allen Psalmen der Fall ist. Er schreit zu Gott und sagt, Gott, es geht mir schlecht und ich glaube doch an dich und guck mal an, wie es diesen Menschen, was die Menschen machen und die hassen dich, die sind gegen dich, das kann doch nicht sein. Nun, ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir andere Menschen hassen sollen. Zumindest seit wir auch jetzt Jesus kennen und seine Vergebung, haben wir andere Aufträge von Gott. Wir sollen unsere Feinde lieben. Aber wir sollen das hassen, was manche Menschen tun, wenn es denn Sünde ist. Und ich glaube, das ist uns verloren gegangen. Ich glaube, wir haben uns viel zu sehr daran gewöhnt, dass jeder so nach seiner Fasson lebt. Ja, ich lebe so, wie ich will und die anderen Menschen leben so, wie sie wollen. Die verachten Gott, die schimpfen über Gott, die finden Gott lustig oder habe ich mich daran gewöhnt. Ich glaube, wenn du an Jesus glaubst und das auch konsequent lebst, dann wirst du nicht bei allen Menschen akzeptiert sein. Dann wird es Menschen geben, die dich ausschließen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen doch gerne anerkannt sein. Wir wollen doch gerne dazugehören. Wir wollen ein Teil der Gruppe sein. Wir wollen nicht, dass man uns über den Kopf schüttelt und denkt, der ist ja total bescheuert. Der glaubt an Gott. Das passt uns nicht. Aber ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei. Wenn du an Jesus glaubst und das ernst nimmst, wirst du dich dadurch von gewissen Menschen und auch Gruppen ausgrenzen. Ohne dass du dich von den Menschen eigentlich distanzieren willst, aber weil du anders handelst. Und ich glaube, genau das fehlt uns. Stört es uns überhaupt noch, dass Menschen ohne Gott verloren gehen? Stört es uns überhaupt noch, dass Menschen Dinge tun, die Gott Sünde nennt? Oder nehmen wir das halt so hin? Total cool, total locker. Ich habe den Eindruck, dieser Psalmist, der ist innerlich total aufgeregt darüber. Der riecht sich auf, der sagt, Gott, das kann doch nicht sein. Guck dir doch mal an, was da alles passiert. Lassen wir uns überhaupt noch in unserer total aufgeklärten Ruhe stören? Bringt uns noch irgendwas auf die Palme? Also wir müssen uns ja jetzt nicht ständig aufregen und schimpfen und so. Das meine ich damit nicht. Aber dass wir innerlich diesen Schmerz empfinden, den Gott empfindet, das haben wir vorhin gesungen. Lass mich fühlen, was dein Herz bricht, war eine Zeile in einem Lied heute. Ja, fühlen wir das überhaupt noch, was Gott fühlt, oder wir gehen da ganz locker drüber weg? Und so verstehe ich auch diesen Psalm. Und so verstehe ich das auch, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Wenn Gott uns verändert, dann gibt es Dinge, von denen wir uns distanzieren müssen und die wir schlimm finden, die wir furchtbar finden. Und das ist nicht mehr so locker, wenn Menschen dann komplett anders leben. Ja, wir müssen es akzeptieren. Logisch, ich kann ja keinen Menschen zwingen, an Gott zu glauben. Will ich auch gar nicht. Geht auch gar nicht. Aber es darf mich innerlich berühren. Ich darf innerlich angefasst sein. Es kann mich, ja, es darf mir wehtun. Wir wollen das nicht. Das mögen wir nicht. Wir wollen nicht, dass uns irgendwas wehtut. Wir stehen ganz cool über allem. Lassen wir doch diesen Psalm mal auch an uns, auch auf diese Art und Weise an uns ran. Bei alledem muss man allerdings auch aufpassen, dass man nicht arrogant wirkt. Denn sobald du anders bist als andere Menschen, sobald du dich unterscheidest, kannst du auch ganz schnell eingebildet oder hochmütig wirken. Und deswegen sagt der Psalmist zum Schluss dann, prüfe mich, Gott, wie ich es wirklich meine, meine tiefsten Gedanken. Und schau mal, ob ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg bin. Ich glaube, das ist auch wichtig in der Gegenwart Gottes. Wir können schnell uns selber was vormachen mit unseren Motiven und denken in Wahrheit, ich glaube an Jesus, ich bin was Besseres als alle anderen Menschen. Das würden wir so nie sagen. Aber denken wir das nicht manchmal doch? Ich bin besser als andere? Und dann brauchen wir Gott, der uns wieder zurück auf den Teppich holt, zurück in die Gegenwart holt. Durch so einen Psalm in seiner Gegenwart. In der Gegenwart Gottes zu sein, ist kein autogenes Training, ist kein Yoga. Das dürfen wir alles nicht verwechseln. Sondern in der Gegenwart Gottes, da, ja, wir können manchmal durch den Heiligen Geist besondere geistliche Erfahrungen sammeln, das kann sein, aber das ist nie das Ziel. Das Ziel ist, dass Gott uns verändern kann, dass wir in seiner Gegenwart sind, dass wir Zeit haben mit ihm, dass wir anfangen, dankbar zu werden, was wir haben, dass wir sehen, wer Gott ist und dass Gott mich gemacht hat, dass wir auch manches, was wir nicht verstehen, mal aushalten und zulassen und Zeit mit Gott verbringen. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern. Kannst du nach vorne kommen. Oder ich sage es anders. Ich habe mir vorgenommen in diesem Jahr, ich möchte mir Zeiten einplanen, die ich mit Gott verbringe. Ich möchte euch da auch nicht irgendwie jetzt vorschreiben, wie das zu gehen hat. Ja, du musst das täglich machen, eine halbe Stunde stille Zeit oder einmal die Woche oder wie auch immer. Aber ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr, ich will mir mehrere Termine mit Gott in meinen Terminkalender schreiben. Mal so einen ganzen Tag oder zwei Tage, am besten noch, wenn ich zu Hause mal unterwegs bin, wenn ich weg bin, nicht zu Hause bin, irgendwo hin, wo ich in Ruhe spazieren kann, Handy aus, ein oder zwei Tage mal nur mit Gott verbringen. Bibel lesen, zuhören. Das muss ich planen. Wenn ihr meinen Terminkalender seht, der ist total ausgebucht schon, der ist voll geplant, da sind alle Predigten schon drin und die Ranger-Termine stehen schon alle, da findet sich kaum noch ein freies Wochenende. Das ist nicht schlimm, aber ich gebe zu, ich habe vergessen, meine Termine mit Gott einzuplanen. Und ich lade euch an, das mal zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr so unterwegs seid, ob ihr mit Terminen arbeitet, mit Terminkalendern. Nimm doch mal heute Nachmittag deinen Terminkalender raus und fang mal an, deine Zeiten mit Gott einzutragen. Besondere Zeiten, längere Zeiten mal, wie das für dich funktioniert. Das darf jeder so machen, wie er das empfindet. Aber es geht darum, dass wir anfangen, Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich glaube, wenn wir das tun, da wird nicht sofort was Großartiges passieren, nicht die Riesendinge, die Riesenwunder auftreten, aber ganz langsam gibt es eine Veränderung, die in uns selber anfängt und die dann nach außen geht. Und diese Veränderung kann, wie gesagt, unsere Stadt verändern. Denn das ist nicht aufgesetzt. Das ist nicht irgendwas, was ich tun muss, weil man das von mir verlangt, sondern es ist etwas, was aus mir selber herauskommt, aus meiner Zeit mit Gott. Da entsteht sowas. Und das wächst ganz langsam. So ein Baum braucht eine Zeit. Aber wenn er dann mal gewachsen ist, dann steht er da. Danke, Jesus, dass du ein redender Gott bist. Danke, dass du zu uns sprichst. Aber wir müssen zuhören. Wir müssen uns Zeit nehmen. Danke, dass du für jeden von uns Worte hast, gute Worte hast, auch wenn sie manchmal schwer sind, auch wenn wir sie manchmal nicht verstehen, auch wenn sie manchmal irritierend sind. aber du hast gute Gedanken mit uns. Wir wollen in deiner Gegenwart sein, immer öfter. Wir wollen uns von deiner Gegenwart verändern lassen und prägen lassen. Danke, Jesus, dass du uns siehst. Und das soll für uns keine Bedrohung sein. Jesus, sei du bei uns und hilf uns, auch wie wir mit unserer Zeit umgehen, jedem Einzelnen. Hilf uns, dass wir diese Zeiten einplanen können, dass wir nichts dazwischen kommen lassen, dass uns das wichtig wird. Und danke dafür, dass wir wachsen dürfen in unserer Beziehung zu dir. Amen.